Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Marvin Weber und ich bin seit Juli Redakteur bei der Zeitschrift. Mein Gast heute ist Patrick Langes Manager Jan Sibbersen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit der beiden entstanden ist, wie schwierig es auch ist, in der Triathlon-Branche Geld zu verdienen und warum Jan selbst in diesem Jahr auf Hawaii noch einmal auf sportlicher Basis eine entscheidende Rolle spielen will. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Diese Folge wird euch von Ryzen präsentiert, die neue Brand für Performance-Sportbekleidung. Momentan findet ihr Ryzen auf allen großen Triathlon-Messen in Europa. Kleiner Bonus für alle Podcast-Hörer: Wenn ihr eine Mail mit dem Betreff Triathlon Talk an info@ryzen.net schickt, erhaltet ihr einen Gutschein für ein gratis Café an einem Ryzen-Stand oder im Flagship-Store in Köln. Zusätzlich nehmt ihr auch so an der Verlosung von einem Myth Aero Sleeve Tree Race Suit und einem der neuen Recharged Fuel Hoodies teil. Also schaut mal bei den Jungs und Mädels von Ryzen vorbei, entweder am Stand oder im Netz auf ryzen.net. Bei mir sitzt Jan, war gestern noch aktiv in Hamburg beim World Triathlon. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe gesehen, du warst sehr erfolgreich, Zweiter in der Gesamtwertung. Wie war der Wettkampf für dich?
Ja, ich komme immer wieder super gerne nach Hamburg und ich glaube, es war jetzt das dritte oder vierte Mal in den 15 Jahren oder so, dass ich auch teilgenommen habe im Einzel. Schwimmen war super. War ein bisschen viel Verkehr, weil man schwimmt ja dann irgendwann mal durch die Startgrube vor einem durch. Da musste ich schon ganz schön aufpassen. Aber beim Radfahren war noch mehr Verkehr. Und beim Laufen ging es dann, aber wahrscheinlich dann auch, weil ich nicht so schnell laufe. Aber in Summe hat es riesig Spaß gemacht und ich war eine Minute schneller als im letzten Jahr. Gut, zweiter Platz, alles super, ja, total schön.
Ist die Strecke wahrscheinlich auch sehr besonders, oder? Hier in Hamburg ist eine schöne Kulisse, um Triathlon zu betreiben.
Ja, also ich meine, die Kulisse letztes Jahr war so ein bisschen, hat es jetzt nicht geregnet, aber war so ein bisschen grau und verhangen am Sonntagmorgen. Gestern schien die Sonne und da allein auf der Radstrecke, ich kenne jetzt nicht genau die Viertel, aber St. Pauli und da hinten raus, wo man dann rausfährt, einfach wunderschön. Ja? Und da hat man schon auch ein bisschen Auge dann dafür, auch beim Laufen dann da an der Außenalster entlang. Hat einfach Spaß gemacht,
ja. Gab es sonst noch Gründe, weshalb du hier in Hamburg warst oder nur wegen dem Triathlon?
Nee, also schon nur wegen dem, in erster Linie wegen dem Triathlon. Das ist eines unserer, wenn nicht sogar das wichtigste Triathlon-Wochenende für die Marke Selfish. Mhm. Wir sind ja auch Sponsor hier seit vielen Jahren und da wollen wir schon auch entsprechend den Auftritt gestalten. Also das Geschäftliche ist schon wichtiger als jetzt meine eigene sportliche Geschichte. Aber bevor ich dann irgendwie 3 Tage gar keinen Sport mache, dann ist es immer ganz nett, da auch nochmal ein Rennen einzubauen.
Das heißt, du konntest das ganz gut kombinieren jetzt an dem Wochenende.
Naja, die optimale Wettkampfvorbereitung sieht anders aus, als am Vortag 12 Stunden auf der Messe zu stehen. Und am Freitag auch nochmal irgendwie 6 Stunden. Aber bis man dann zum Laufen kommt, sind die Beine auch wieder dann halbwegs wach. Und es rundet, sage ich mal, diese ganze Hamburg-Erfahrung ab, wenn man dann irgendwie neben der Messe noch ein paar andere Sachen macht.
Ja. Du hast gerade auch schon angesprochen, wie läuft das Geschäft mit Neos? Ist das ein Geschäft mit großem Potenzial jetzt für dich?
Ja gut, ich sag mal, die Hauptmärkte in Europa, die sind jetzt, ich würde jetzt nicht sagen gesättigt, aber die sind überschaubar. Da passiert jetzt nichts Außergewöhnliches mehr von einem Jahr aufs andere. Das hat sich irgendwo eingependelt und das ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie im Österreich nächstes Jahr 50% mehr Triathleten sind und wir plötzlich da dann 50% mehr Neos verkaufen. Von daher ist es schon zu einem gesettelten Geschäft geworden, würde ich sagen, aber natürlich auch ein Verdrängungswettbewerb, es kommen immer wieder neue Mitbewerber und da muss man schon aufpassen, weil, ja, Konkurrenz schläft nicht.
Aber Triathlon ist ja ein wachsender Sport, der immer mehr Beliebtheit auch in der Gesamtgesellschaft erfährt, also da ist ja schon eigentlich auch noch Potenzial vorhanden, oder?
Glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass generell auch das Angebot, also das Rennangebot, je viel gefächerter und je breiter es gehalten wird oder auch von Veranstalterseite, desto besser ist es auch für die Entwicklung im Sport. Und teilweise sind ja schon die ein oder andere, sag ich mal, Monopolisierung zu sehen oder zu beobachten. Das wäre halt nicht gut für den Sport. Und auch das Wachstum des Sports. Von daher, ja, also Potenzial ist da, nur darf es halt nicht zu einseitig werden, denke ich.
Das heißt, Klartext gesprochen, dass zum Beispiel eine Marke wie Ironman nicht so sehr die Marktvorherrschaft in Triathlon-Welt hat?
Gut, oder? Letztendlich hat sie Ironman die Vorherrschaft. Wir haben auch, also ich persönlich habe Ironman auch extrem viel zu verdanken. Ich meine, das war letztendlich die Plattform, wo ich auch mein ganzes Geschäftsmodell drauf gebaut habe. Nur klar, die ein oder andere Tendenz, die man da sieht, sehe ich auch kritisch. Und da wäre vielleicht auch mal wieder ein bisschen Wettbewerb gut, aber das ist ja viel einfacher gesagt als getan. Die großen Rennen sind vergeben und es bleibt einfach nur zu hoffen, dass der Eigentümer da auch ein Auge für den Sport hat und nicht nur ein Auge für den Profit.
Gibt es denn rein technisch gesehen bei den Neos noch viel Luft nach oben? Also kann man da noch viel rausholen, um die Schwimmzeiten noch weiter nach vorne zu bringen? Oder?
Ich glaube, da sind wir schon ziemlich weit am Limit. Ich glaube, was nochmal spannend werden wird in den nächsten Jahren, ist, es muss ja nicht immer Neopren sein. Also ich glaube, gerade in dem Bereich neue Materialien, Entwicklung und Forschung, dass es mal, vielleicht kommt irgendjemand mal auf eine andere Idee, wie man dehnfähiges Gummimaterial oder was, vielleicht ist es auch kein Gummi mehr, aus einem 3D-Drucker, was auch immer, produzieren kann, was gegebenenfalls noch mal ein bisschen mehr Auftrieb gibt, was vielleicht auch noch flexibler ist als Neopren. Ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht in der Forschung oder in der Grundlagenforschung, aber ich glaube, da besteht noch Potenzial. Jetzt rein beim Neopren, ich sag mal, Neopren ist Neopren, man kann da viel mit Beschichtungen arbeiten, die das Unterwasser vielleicht noch mal ein bisschen widerstandsärmer machen. Aber da sind wir schon bei den letzten 1-2% angelangt, meines Erachtens.
Okay. Ja. Das heißt, ihr seid noch nicht, du und deine Firma Selfish seid noch nicht in der Entwicklung von solchen sehr innovativen neuen Produkten. Das dauert noch ein paar Jahre, oder?
Naja, es ist ja so, dass wir ja nicht selbst, also wir produzieren, aber wir geben die Produktion in Auftrag. Okay. Und in Asien ist das jetzt nicht unsere eigene Produktion. Und das Rohmaterial kommt ja zum größten Teil aus Japan und da gibt es ja dann wieder einen Hersteller und der müsste eigentlich in die Forschung gehen oder der müsste forschen oder eben ein Wettbewerber von denen. Da ist ja schon eine relativ lange oder große Wertschöpfungskette hinten dran, bis das Produkt dann mal beim Verbraucher landet. Ja. Ja, aber wir drängen natürlich oder beziehungsweise wir sagen natürlich in der Feedback-Kette zurück zum Produzenten, zurück zum Rohmaterialproduzenten, sagen wir, was wir gerne hätten. Wo wir, und das ist halt dann so der kreative Austausch, der dann stattfindet. Und letztendlich wir sehen, was am Markt passiert und können dann letztendlich Feedback geben und auch Wünsche abgeben beim Produzenten, in welche Richtung er vielleicht mal forschen sollte.
Kommen diese Wünsche auch von außerhalb? Also habt ihr auch einen regen Austausch mit euren Kunden, mit den Triathleten, die von Wettkämpfen berichten und sagen, das und das hätte ich vielleicht gern anders. Gibt's da?
Also wir haben so eine, ich sag jetzt mal, so ein Feedback-Behälter bei uns in der Firma und da werfen wir eigentlich alles rein und dann schauen wir uns das jedes Quartal einmal an. Ja, und da kommt Feedback vom Endverbraucher, also wirklich vom Triathleten, der jetzt gestern in Hamburg aus dem Wasser kam mit 25 oder mit 35 Minuten nach 1500 Meter oder eben auch von irgendeinem Großkunden, Distributeur für irgendein Land oder irgendeinem Händler. Dann sammeln wir das, dann filtern wir das, dann schauen wir uns an, was ist machbar, was ist nicht machbar und dann geben wir sowas noch weiter.
Ja. Das klingt ja ganz gut, das Handy.
Es vibriert noch.
Okay. Genau. Wir sind eine Woche knapp nach dem anderen großen Wettkampf jetzt in Frankfurt. Wie ist jetzt so nach ein bisschen Ruhe, mit ein bisschen Abstand dein Resümee vom Rennen in Frankfurt von Patrick?
Gut, ich sag mal, da gibt es mehrere Betrachtungsweisen. Gell? Also zum einen kann man sagen, okay, das Rennen an sich in einer sportlichen Betrachtungsweise, dann kann man es aus meiner Sicht oder für die Sicht, für die ich verantwortlich bin, für die Vermarktungsseite kann man das Rennen auch noch betrachten. Und dann kann man es, glaube ich, auch noch im Gesamtkontext über das ganze Jahr betrachten. Also vielleicht mal angefangen bei der sportlichen Geschichte. Ich denke, neutral betrachtet würde ich sagen, okay, beim Schwimmen, Patrick ist da super dabei. Die sind alle ein bisschen langsamer geschwommen als letztes Jahr, muss man auch sagen. Mhm. Ja. Also letztes Jahr waren es so tiefe 47er-Zeiten, dieses Jahr mittlere 48er-Zeiten und die Strecke in Frankfurt, die passt schon immer sehr, sehr genau. Radfahren, ja, inwieweit da jetzt der Jan ab und zu mal die Füße hochgehoben hat und wie viel er jetzt vielleicht an seinem oberen Limit gefahren ist oder im unteren Limit und Patrick vielleicht eher am oberen Limit, dazu mag ich mich jetzt auch nicht äußern, das muss ja der Fahrer auch dann betrachten, sein Trainer. Und ich glaube, und das halt beim Laufen dann in der Runde 3 und 4, also der zweite Hälfte des Marathons, dass dann in der Ofen aus war, das hat seine Gründe, auch, oder ich weiß warum, aber auch da, sage ich mal, das sollen Fares und Patrick verarbeiten und auch damit darüber reden. Ja, die aus Vermarktungssicht, glaube ich, war es eine Riesenwerbung für den Triathlonsport. Es war das Duell, es wurde angekündigt, es kam dazu. Ja. Gut, man hätte sich als Vermarkter vielleicht noch gewünscht, hätten wir es noch auf die vierte Runde gebracht, wäre es noch ein bisschen besser gewesen. Aber nein, die Einschaltzahlen haben gepasst im Fernsehen, die waren gut. Und ich glaube, für Patricks Sponsoren haben wir gute Arbeit geleistet im Vorfeld und während des Rennens. Wurde dem Triathlonsport an sich ein großer Gefallen getan an dem Wochenende durch dieses Duell. Ne? Und last but not least, eben in der Gesamtbetrachtung für die gesamte Saison, glaube ich, dass es eine sehr, sehr gute Ausgangslage ist für Hawaii.
Ja.
Ich glaube, der Patrick weiß, woran er jetzt arbeiten muss oder was er in Hawaii nicht machen darf oder wo er darauf achten muss. Und ich glaube, dass in Hawaii ist sowieso die Renndynamik wieder eine andere. Es sind viel, viel mehr in der Spitze. Beim Radfahren sind viel größere Gruppen. Und und auch die Laufstrecke, ich glaube, liegt ihm ein bisschen besser als die in Frankfurt. Mhm. Also klar, wenn er jetzt in Frankfurt, natürlich treten wir immer an, um zu gewinnen, aber mal angenommen, er hätte jetzt in Frankfurt gewonnen, dann wäre er der Mega-Favorit für Hawaii und dann geht halt auch nochmal der Druck richtig nach oben.
Die Rolle hat er jetzt so ein bisschen wieder abgegeben, würde ich sagen, oder? Dass Jan wieder so ein bisschen weiter im Fokus steht.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass Jan jetzt nach der Performance und auch dann, natürlich kann man jetzt Kraichgau nicht auf den Ironman hochrechnen,
ja.
Aber mit den Leistungen, die Jan in Oceanside, Kraichgau und auch in Frankfurt jetzt gezeigt hat, da ist er schon wieder in dem Bereich Superstar und die mediale Aufmerksamkeit in Hawaii, glaube ich, wird sich einen Ticken mehr auf Jan fokussieren. Aber das liegt ja dem Patrick eh nicht so sehr. Also von daher finde ich es eigentlich gut. Ja. Ja. Und ich glaube, die Ausgangssituation ist gut.
Das war ja eine ganz neue Situation wahrscheinlich für Patrick nach dem WM-Titel im letzten Jahr. Voll den Fokus auf seine Person, seine Persönlichkeit. Das war wahrscheinlich auch ein hartes Jahr für ihn, oder?
Das ist nicht einfach. Also wenn man so ein Jan Frodeno, der wurde 2008 Olympiasieger, der macht das mehr oder weniger seit mindestens mal 10 Jahren.
Der kennt das.
Ja, steht im Rampenlicht, der kennt sich mit den Medien aus, der weiß, wie man das spielt. Und ja, er spielt auch mit den Medien oder wie auch immer man es nehmen mag. Und beim Patrick, der kam halt nicht aus dem Nichts und der ist auch schon 15 Jahre in den Sport, aber wird dann letztendlich über Nacht in eine andere Umlaufbahn katapultiert, in eine ganz neue Welt. Und das kann schon auch sehr einschüchternd wirken. Und er ist jetzt ja nicht der große, nach draußen gehende Typ. Von daher, das ist ein Lernprozess. Ich glaube, dass er den Lernprozess sehr, sehr gut meistert, gerade was die Medien betrifft.
Ja.
Und klar, jetzt erstmal als Gejagter unterwegs zu sein oder amtierender Weltmeister ist mal echt eine Erfahrung, aber ich sage ihm auch regelmäßig, Patrick, genieß es.
Ja.
Ja, weil wenn du in 10 Jahren zurückschaust und dir anschaust, wie viel Stress du dir da eigentlich gemacht hast vor manchen Rennen, dann wirst du sagen, Mensch, ich hätte es doch viel mehr genossen, dass ich Weltmeister bin.
Ist auch eine schöne Rolle.
Genau. Ja, ja, ist es auch, ja. Aber wie gesagt, jetzt im Hinblick auf Hawaii mit den Trainingslagern, die kommen und, da kommt auch wieder ein bisschen mehr Ruhe rein. Und dann, klar, hast du halt die eine Woche da in Hawaii, da musst du halt dann zusammenbekommen,
ja,
die Teile.
Ja. Hast du dann so eine Art Medientraining mit ihm gemacht, als klar war, jetzt sind die Anfragen auf einmal 3-4 Mal so hoch wie vorher, oder ist das einfach Learning by Doing?
Haben wir ehrlich gesagt nicht gemacht. Wir haben uns ich habe mir die ersten Fernsehauftritte angesehen und die Interviews, das war alles super authentisch, das kam gut rüber. Wir haben durchwegs positives Feedback bekommen. Und warum dann da irgendwie was synthetisch dran rumschrauben oder künstlich dran rumschrauben, dass das dann irgendwie so super fein geschliffen wird,
ja,
haben wir gesagt, nee, also machen wir nicht. Und ich finde immer noch, dass er einen sehr, sehr guten Job macht in Interviews.
Mhm. Und eure Zusammenarbeit ging ja schon ein Jahr vorher, also vor im Jahr 2016 begonnen, nach Patricks dritten Platz auf Hawaii. Erzähl mal kurz, wie die Zusammenarbeit zwischen euch beiden entstanden ist.
Ja, das war so, dass also ursprünglich kam eigentlich die Zusammenarbeit durch einer meiner Mitarbeiter, den Frederik Jungström.
Mhm.
Und der hatte angefangen, den Patrick ein bisschen so in seiner Freizeit unter die Arme zu greifen. Und dann direkt nach Texas, also in Texas gewann 2016. Und dann waren wir eben alle zusammen auf Hawaii 2016 und er wurde Dritter und am Tag danach kam Bob Babbitt, hat zum Frühstück eingeladen, wie er das üblicherweise tut, und kam auf mich zu. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit, und dann habe ich den Patrick da ein bisschen gebrieft und habe ihm auf dem Rückweg gesagt, pass mal auf, jetzt holst du mal einen kleinen Zettel raus und schreibst dann mal irgendwie das größte Ziel, was du hast, schreibst du mal drauf und noch so 2-3 andere Sachen.
Ja.
Und das war dieses kleine Zettelchen war eigentlich der Anfang unserer Zusammenarbeit. Und dann habe ich gesagt, so, wenn dein Ziel ist, Hawaii zu gewinnen, weil ich stand da drauf,
ja,
dann müssen wir dem alles andere unterordnen. Und dann hat er gesagt, ja, dann managst du das mal. Und so sind wir zu der Rolle gekommen im letzten Jahr, der Frederik und ich. Ja, und dann haben wir uns da intern die Aufgaben geteilt. Und hat ja ganz gut geklappt.
Wie ist also die Aufgabenverteilung? Was sind deine Hauptaufgaben?
Gut, wir haben aktuell 20 Sponsoren.
Hm.
Da läuft einiges an E-Mail, Telefon, Verkehr auf, Vertragsverhandlungen. Ich verhandle mit allen Veranstaltern. Ich mache Medientermine.
Ja.
Also jeder Termin, den Patrick in seinen Kalender bekommt, der läuft irgendwann mal über meinen Schreibtisch.
Mhm.
Ja. Und eben auch die Einschätzung, was machen wir nicht, weil klar, Patrick will jetzt auch nicht jeden Tag das volle Programm machen. Und da müssen wir schon sehr, sehr genau aussieben, was wir machen und was nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, auch für mich. Für mich war was Neues gewesen, deswegen fand ich es auch so spannend und eine tolle Aufgabe. Aber im Kern sind es die drei Sachen: Sponsoren, Veranstalter und Medienarbeit.
Ja. Du hast gesagt, 20 Sponsoren. Sind die euch zugeflogen nach dem Hawaii-Sieg oder muss man da um jeden einzelnen Sponsor richtig kämpfen?
Also es gab schon einiges an Anfragen. Ich sag mal jetzt in der Industrie, in der Triathlon-Industrie an sich, bin ich ja ganz gut bekannt und kenne auch sehr, sehr viele. Da war es relativ einfach, sag ich mal, wenn du die Entscheidungsträger kennst und wenn du weißt, wo du anrufen musst. Aber außerhalb der Branche, das war schon harte Arbeit. Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt Hawaii-Sieger wird, dass plötzlich Gott in die Welt einen sponsern möchte.
Mhm.
Also gerade Audi war eine Sache, da muss man sich einfach vorarbeiten. Und das hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis wir das soweit hatten, wo wir wollten. Einfach mal, ja, ein Beispiel. Ne? Und jetzt auch für die Zukunft, klar, finden auch weitere Gespräche mit branchenfremden potenziellen Sponsoren statt.
Ja.
Aber das um einen großen Sponsor an Land zu ziehen, dauert es ein Jahr. Also manchmal geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber meine Betrachtungsweise der Dinge ist ja auch nicht, dass ich jetzt hier so Jerry Maguire, Tom Cruise mäßig hingehe und sage, show me the money,
ja.
Sondern dass wir wollen schon nachhaltig, langfristig da was aufbauen und auch nicht jedes Jahr irgendwelche Partner oder Sponsorenwechsel haben, weil die kreieren Unruhe, Arbeit und. Und deswegen muss das schon ganz gut abgestimmt sein.
Das heißt, das sollen jetzt auch Partnerschaften sein, die, sagen wir mal, unabhängig auch von einem Hawaii-Sieg sind, sondern die euch über Jahre begleiten sollen.
Ja, letztendlich geht es ja darum, ich sag mal, Patrick wird jetzt im August 32 und wenn man realistisch ist, hat er dann noch irgendwie vielleicht 8 Jahre, vielleicht 6 Jahre, was auch immer. Wichtig ist mal, ich habe ihm gesagt, das Wichtigste ist, dass du gesund bleibst, das A und O, das weiß er, glaube ich, auch gerade nach dem letzten Jahr sehr, 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 sehr genau. Und dann geht es letztendlich darum, in diesen verbleibenden 6 bis 8 Jahren neben dem Marktwert Patrick Lange auch noch einen Markenwert aufzubauen mit vielleicht seiner Kernkompetenz, dem Laufen, dass er sich da eben eine Säule baut, die ihn dann auch am Tag 1 nach seiner Profilaufbahn weiterhin in irgendeiner Form trägt und wo er dann nochmal irgendwie 10 Jahre was anderes machen kann.
Ja.
Also darum, das ist immer so, sag ich mal, in meinem Hinterkopf und so sieht er das auch. Ja, und das ist dann so auch der Betrachtungshorizont.
Ja. Das heißt, kann man mit den Sponsoren, die ihr jetzt habt, gut leben? Oder ist es nach wie vor so, dass einem in der Triathlon-Welt finanziell nichts hinterhergeschmissen wird? Also ist es vergleichbar mit anderen Sportarten oder...
Es ist ja immer die Frage, wo setzt man die Bemessungsgrundlage an? Gut leben, ja? Also manche Menschen sind, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass er kann davon sehr gut leben.
Ja.
Aber es geht ja auch darum, um das Thema Altersvorsorge. Also, auch wenn man das mit 30 vielleicht, ja, sollte man schon mal dran denken. Sich da einen gewissen finanziellen Puffer auch aufzubauen für die kommenden Jahrzehnte. Und Patrick ist ja jetzt niemand, der direkt nach dem Hawaii-Sieg sich dann irgendwelche Luxusgüter gekauft hat, sondern ist schon eher ein sparsamer Mensch und möchte auch Geld sparen und dann eine gewisse Vermögensaufbau realisieren. Und von daher, ja, er kann gut leben, aber ich glaube, der Fokus liegt dann eher auf der Zukunft.
Ja. Gibt es da einen Zahlenraum, den du uns nennen willst? Zahlenraum, was man so als Top-Athlet verdient? Heutzutage im Triathlon.
Aber das sollte ich hier nicht teilen. Nein, das bleibt
drin. Aber das ist im Vergleich zu anderen Sportarten relativ gering. Also wenn wir jetzt.
Ja, also ich meine, wahrscheinlich im Vergleich zu jedem Bundesliga-Profi ist er noch ein armer Schlucker. Ja. Also, oder jedem Bundesliga-Profi, der bei FC Bayern spielt.
Ja.
Das ist, da ist einfach noch ein eklatanter Unterschied, klar. Aber ich glaube, der Jan Frodeno hat da in den letzten Jahren sehr, sehr viel Basisarbeit oder sehr, sehr viel auch Pionierarbeit geleistet, wodurch es jetzt auch für uns einfacher ist, das Ganze auf ein anderes Level zu bringen. Und da ist auch der Patrick dem Jan dankbar, oder da sollten eigentlich alle Triathleten dem Jan dankbar sein, was der für den Sport auch gemacht hat. Ja, dass er den eben auch in ein anderes Bewusstsein bei Entscheidungsträgern oder in der öffentlichen Wahrnehmung gebracht hat.
Ja.
Und davon profitieren jetzt alle.
Ja. Das heißt, die Arbeit, die Jan und sein Manager gemacht haben, die ist auch für euch ein Weg, der erstrebenswert ist, oder?
Ja, also ich Felix Rüdiger ist ja der Manager von Jan Frodeno.
Genau.
Große Hochachtung von dem, was er gemacht hat. Nur, glaube ich, muss man sich auch dann die Person anschauen. Also sprich Jan Frodeno und Patrick Lange. Und das sind grundverschiedene Persönlichkeiten.
Ja.
Deswegen, und ich glaube, manche Dinge, die Frodeno Rüdiger gemacht haben, die können auch nur Frodeno Rüdiger machen, weil der Jan so ist, wie der Jan ist. Deswegen wäre es, glaube ich, falsch, wenn Silbersen Lange jetzt sagen, wir möchten da immer hinterherrennen.
Das heißt, ihr schreibt kein Buch nächstes Jahr.
Nein, wir bringen auch keinen Kaffee raus. ich glaube, man kann davon lernen, aber am Ende des Tages sollte man seine eigene Richtung einschlagen.
Ja.
Und dann nicht kopieren.
Ja. du hast ja gesagt, die weiteren Vorbereitungen für Hawaii, die stehen, die Pläne. Was ist jetzt so das Programm noch für die nächsten Wochen von Patrick?
Also momentan sollte er eigentlich im Urlaub sein. Ich hoffe es, ich bin jetzt auch seit 3 Tagen hier in Hamburg.
Ja.
Und wir haben dann nächste Woche haben wir noch mal ein paar, drehen wir Werbeaufnahmen mit Audi, drehen da ein paar Spots an 2 Tagen. Und nächste Woche ist generell ziemlich sponsorenlastig, und aber noch vom Training her alles im Erholungsbereich. Und dann geht es Anfang August noch mal in den Windkanal. Dann geht er hoch nach St. Moritz in die Höhe für 3 bis 4 Wochen. Mhm. Kommt dann runter und dann machen wir genau das Gleiche. Also letztendlich ist es das identische Programm wie auch im letzten Jahr nach Rügen als letzten Testwettkampf. Das ist, glaube ich, am 9. September. Und dann fliegt er 2-3 Tage später nach Texas in die Woodlands. Und da gibt es dann auch eine kleine Trainingsgruppe, die dann zusammen sind. Mhm. Und dann Anfang Oktober dann irgendwie 10 Tage vorm Rennen rüber nach Hawaii.
Ja.
Also 1:1 identisch.
Okay. Und du wirst dann auch direkt dabei sein von Anfang an? Oder kommst du später
nach? Ich komme später nach.
Ja.
Ich habe ja noch ein paar andere Baustellen. Ja.
Ja.
Aber ich fliege dann auch Anfang Oktober rüber.
Ja. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Du bist ja dann auch wieder am Start auf Hawaii dieses Jahr.
Never change a running system.
Ja, genau. Du hast, glaube ich, gesagt, dass wenn ihr beide zusammen an den Start geht, dass dann immer Patrick gewinnt. Das war ja im letzten Jahr der Fall. Das wäre ja kein schlechtes Omen. Ne?
Genau. Nee, ich habe letztes Jahr bei Kilometer 10 war ich beim Laufen. Als Patrick einlief, habe ich es erfahren. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn du jetzt den Marathon noch ganz hart zu Ende läufst, dann bist du völlig fertig und dann geht ja gleich die Arbeit los, sofort.
Ja.
Oder du kannst das Ganze ganz gut timen und schön locker durchlaufen sozusagen. Und dann wartet aber die Arbeit immer noch. Und ich habe mich dann für Letzteres entschieden und kam pünktlich zur Pressekonferenz und dann ging es auch los.
Und das ist auch, das habe ich mich nämlich gefragt, ob es miteinander vereinbar ist, weil du bist ja gute, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Stunden nach Patrick dann im Ziel.
Sagen wir mal eher 3.
und dann ist ja quasi da diese Lücke erstmal, die Patrick dann erstmal in Anführungsstrichen auf sich allein bestellt ist.
Ja, wir haben ja ein Team mit dabei.
Ja.
Also es ist da noch eine Mitarbeiterin von mir mit drüben. Und generell ist es, glaube ich, auch so, klar, man macht die Zielinterviews, da habe ich eh keinen Einfluss drauf.
Ja.
Also dann kommt ARD, dann kommt DPA, dann kommt ihr und eure Mitbewerber. Und damit ist ja schon mal mindestens mal 1,5 Stunden vergangen. Und dann sollte es eigentlich, ist es dann schon so abgesprochen, dass man sich erstmal ein bisschen zurückzieht und nicht eben gleich jedem ein Interview gibt, sodass auch ein bisschen die Ware ein bisschen heiß bleibt. Und dann gibt es eben die PK um 18 Uhr und ich sag mal, die ersten 3 Stunden, die sind dann auch nicht kriegsentscheidend.
Ja.
Und da weiß er, glaube ich, jetzt anhand vom letzten Jahr, wir hatten da auch Szenarien ausgearbeitet für Platz 1 bis Platz 20, was zu tun ist. Und das ist schon gut abgedeckt.
Das heißt, dieser Masterplan, den kann man auch auf dieses Jahr nochmal übertragen quasi, den ihr fürs letzte Jahr schon
mehr oder weniger 1:1, glaube ich auch.
Ja, okay. Ja. Was sind deine Ziele dann für Oktober?
Oh, ich will nur schnell schwimmen. Also ich hatte letztes Jahr, glaube ich, die schnellste Zeit bei den Amateuren, schnellste Schwimmzeit.
Ja.
Aber insgesamt habe ich nur die 5. oder 6. Zeit und das kann ich nicht.
Und du willst nochmal als Erster aus dem Wasser?
Ne? Nicht aus. Ja, gut, als Erster ja sowieso nicht, weil du eine halbe Stunde
startest. Genau, ja.
Aber im übertragenen Sinne, klar, Josh Amberger schwimmt momentan oder schwimmt generell super Zeiten.
Ja.
Ist da letztes Jahr eine tiefe 47 geschwommen.
Ja.
Das wird schon hart. Aber bei mir war es letztes Jahr auch so, dass ich mich sehr, sehr spät, erst im August qualifiziert hatte und dann eigentlich kaum noch Zeit hatte, Schwimmen zu trainieren.
Das hast du ja schon hinter dir jetzt.
Und jetzt habe ich die Quali schon in der Tasche und kann ein bisschen mehr Schwimmen trainieren und jetzt dieses Jahr möchte ich da nochmal schnell schwimmen, richtig schnell schwimmen und den Rest des Tages dann genießen.
Ja. Ist das letzte Hawaii oder sagst du für dich auch die nächsten Jahre, will ich da einfach wieder dabei sein oder
gibt es das letzte
Hawaii? Ja.
Also ist das schon, also ich meine, ich bereite mich ja jetzt nicht, natürlich bereite ich mich auf einen Ironman vor, aber ich bereite mich nicht vor, wie sich jemand, der normal sich auf einen Ironman, auf eine Volldistanz vorbereitet, vorbereiten würde. Also mit wirklich langen Radausfahrten oder mal so 2 Stunden Läufen, das mache ich alles nicht, also, weil ich einfach keine Zeit dafür habe.
Ja.
Das heißt, ich meine längsten Läufe sind irgendwie 15 Kilometer. Das ist wirklich nicht die Welt. Und wenn ich und meine längsten, ich bin glaube ich dieses Jahr noch kein Mal über 100 Kilometer gefahren im Training. Ja. Also das tut dann schon auch weh, wenn man dann 180 fährt und dann noch so 42 vor sich hat. Und generell sind es einfach mit Patrick, mit Selfish, mit der TCE, mit der Selfish Night of the Year.
Ja.
Dem Privatleben möchten wir auch noch ein bisschen haben und eben dem Sport ist einfach zu viel. Ja, und da muss ich ein bisschen runterschrauben.
Das heißt, das heißt, so deine eigene Triathlon-Karriere quasi, die wird so ein bisschen oder ist kleiner geworden natürlich auch so.
Die also, war ja schon viel kleiner. Ja. Also ich habe ja schon letztendlich 8 Jahre lang sehr, sehr wenig gemacht, kaum Rennen gemacht. Also ab 2010, glaube ich, habe ich dann das letzte Rennen mal irgendwo, bin ich irgendwo gestartet. 2008 war der letzte Ironman in Kanada als Profi. 2010 habe ich da nochmal ein Rennen gemacht und dann immer nur so ganz sporadisch vereinzelt. Und letztendlich waren es eigentlich nur die letzten beiden Jahre, wo ich gesagt habe, hier, ich möchte nochmal Hawaii machen und vielleicht komme ich in 10 Jahren wieder und sage jetzt mit Anfang 50 will ich es dann auch nochmal wissen. Aber ich glaube, es kommt bei mir so ein bisschen in Wellen und also ich brenne noch drauf, dieses Jahr jetzt gerade, also da bin ich wirklich voll motiviert, aber ich glaube auch so fürs gesamte Yin und Yang brauchen wir dann wieder ein paar ruhigere Jahre, wo es dann eher zum Kiten geht oder so.
Aber das heißt, du wirst den Sport nicht komplett aufgeben, sondern eher im Hintergrund weiter
betreiben. Für eine Staffel beim Hamburg-Trainer
muss es immer zu haben.
Genau, da
muss es reichen. Das heißt, da ist momentan wenig Luft, um jetzt zum Beispiel noch einen weiteren neuen Athleten als Manager aufzunehmen. Ist da irgendwie was geplant, was jetzt funktioniert hat? Oder ist das erstmal alles so?
Nee, momentan nicht. Also könnte perspektivisch mal eine Option sein, keine Frage. Aber dafür muss ich auch erst in meinem gesamten Kosmos Kapazitäten schaffen. Ja, und Selfish bekommt jetzt ab 1. August einen neuen Head of Sales and Marketing.
Okay.
Und wenn der mal eingearbeitet ist, hoffe ich, dass er mir einiges an Arbeit in dem Bereich abnimmt, sodass ich da wieder Kapazitäten gewinne. Und ich weiß nicht, ob ich mich dann gleich wieder mit anderer Arbeit zuschütten will oder nicht auch mal sage, hey, das ist auch mal schön, irgendwie mal 2 Stunden Freizeit zu haben.
Das heißt, wie kann man sich das Verhältnis zwischen dir und Patrick vorstellen? Ist das ein sehr freundschaftliches oder doch eher professionell geprägtes Zusammenspiel?
Es ist beides.
Ja.
Also es gibt Zeiten, da ist es, sag ich mal, sehr freundschaftlich. Da geht man abends mal ein Weinchen trinken und mal essen. Das ist eher so in der ruhigen Zeit. Aber jetzt so in der Wettkampfzeit, dann braucht es einfach auch irgendwo klare Ansagen. Und da geht dann, möchte ich sagen, da geht jetzt nicht das Zwischenmenschliche verloren, aber dann ist es schon auch, dann sage ich hier, Patrick, das ist dein Job, damit verdienen wir unser Geld, damit verdienst du dein Geld und das müssen wir jetzt professionell durchziehen. Und dann ist es mehr Job.
Ja? Ja.
Und dann, wie gesagt, so im Winter oder im Frühjahr, das ist dann, wir wohnen ja auch beide in Darmstadt, man sieht sich fast jeden Tag, entweder beim Schwimmtraining, beim Laufen bei der Mine dabei oder mal beim Radfahren, wenn wir mal 3 Stunden oder so Zeit haben und durch den Odenwald fahren, dann babbeln wir auch mal.
Mhm.
Ja, aber das ist so eine Mischung.
Ja. Ja. Gibt es da Punkte, in denen ihr manchmal unterschiedlicher Meinung seid, wo du dann eher aus wirtschaftlicher Sicht sagst, ja, okay, das müssten wir jetzt machen, Patrick sagt, aber habe ich jetzt eher nicht so Lust drauf.
Natürlich gibt es das.
Ja.
Also das ist wie in jeder guten Beziehung gibt es da auch mal Meinungsverschiedenheiten. Ich glaube, was von Vorteil ist, sowohl beim Felix und dem Jan, wie auch bei mir und dem Patrick, ist, dass ich den Sport selber mal gemacht habe.
Ja.
Ich stand jetzt natürlich bei Weitem nicht so im Rampenlicht wie die beiden, aber ich kann mir schon vorstellen, ungefähr wie es ist mit den ganzen Verpflichtungen. Und dass man eben auch zwar nicht den ganzen Tag trainiert, aber wenn man mit dem Training fertig ist, auch mal eben fertig sein möchte und dann einfach mal kein Interview mehr machen möchte oder keine Verpflichtung mehr haben möchte, sondern eben sich mal nur in die Recovery-Boots reinwirft und die Füße hochnimmt. Ja, aber ich versuche es schon, sagen wir mal, dosiert an ihn ranzubringen, dass das eben diese Arbeit mal auch, ich sage jetzt nicht mindestens genauso wichtig, aber auch sehr, sehr wichtig ist.
Ja.
Und wir haben da, glaube ich, einen guten Modus wie Wendy gefunden.
Hm. Ja. Hilfst du ihm auch rein sportlich? Also jetzt beim Thema Schwimmen kannst du ihm bestimmt noch ein bisschen was zeigen.
Ja, ich glaube, leider ist es so, dass wir nicht allzu oft wirklich zu zweit im Becken sind, weil er kann halt tagsüber trainieren, ich muss tagsüber arbeiten.
Ja.
Er ist jetzt vor Frankfurt öfters mit dem Sean Donnelly geschwommen. Ich glaube, das hat ihm ganz gut getan.
Mhm.
Ich habe ihm zu Frankfurt ein paar Sachen erzählt, also eher so verbal, und sage hier, da und da, das und das machen wir. Und das hat er auch gut umgesetzt, sehr gut umgesetzt. Und in Hawaii wird es wieder genauso sein.
Das heißt, da war schon der Plan, möglichst nah an Jan und der Führungsgruppe dran zu bleiben, oder?
Ja, klar.
Ja,
auf jeden Fall. Und ich habe auch, kann man jetzt im Nachhinein ja sagen, ich habe auch gesagt, du stellst dich genau neben den Jan.
Ja.
Ja, und der wird wahrscheinlich, natürlich wird der schneller anschwimmen auf den ersten 50 oder 100 und dann direkt an die Füße. Aber das ist eigentlich die perfekte Ausgangsposition. Da wirst du auch erstmal mitgezogen. Das ist einfach so am Anfang, weil ich weiß ja auch, dass er, wenn er einigermaßen vernünftig anschwimmt, dann kann er auch gut anschwimmen.
Ja.
Ne? Und in Kraichgau war das dann alles echt ein bisschen unglücklich, wo Jan auf der linken Seite am linken Ende stand und dann halt relativ weit laufen konnte und alle anderen standen irgendwie
auf der anderen Seite
und plötzlich war es wassertief.
Ja. Ja.
Aber dafür sind auch Testwettkämpfe, dass man da Fehler macht und dann eben im Hauptwettkampf dann hoffentlich weniger.
Das heißt, es gab auch schon vorher die Idee, dann zum Beispiel, wie jetzt in Frankfurt geschehen, dann in der Wechselzone zum Rad dann auch nochmal Gas zu geben und nochmal ein Zeichen zu setzen und sich vor Jan aufs Rad zu setzen.
Ja, ich glaube, der Patrick, nachdem er ja auch zum gewissen Maß auch mit Mitteldistanz, Kurzdistanz kommt, der weiß schon auch, wie es geht, wie man schnell wechselt.
Ja.
Und zu Fuß ist er nun mal schnell unterwegs. Zumindest war es zu dem Zeitpunkt noch. Aber letztendlich weiß er auch, dass dann erstmal der Radexpress zusammen losfährt. Aber es ist vielleicht so dieser eine kleine Punkt, den man dann da setzt.
So ein Nadelstich.
So ein Mini-Nadelstich. Ich bin jetzt der Erste auf dem Rad. Aber am Ende des Tages ist es ja dann auch egal.
Ja. Du hast vorhin mal gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du auch so ein bisschen entscheidest, okay, welchen Wettkampf machen wir jetzt überhaupt? Also gibt es da auch quasi finanzielle Gründe, mal in Rot zu starten in einem Jahr und im nächsten Jahr dann wieder in Frankfurt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die letztendliche Entscheidung trifft der Patrick.
Ja.
Das ist wirklich, er ist der Chef. Er ist der Chef des Ganzen und letztendlich bin ich angestellt, ist der Fares irgendwo angestellt und wir arbeiten ihm zu. Was die Rennplanung betrifft, setzen wir uns oder haben wir uns, ich weiß nicht, wann es war, im Winter irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, hier, was macht denn Sinn? Was ist das übergeordnete Ziel?
Ja.
Und solange auf dem übergeordneten Ziel, das ist jetzt meine Meinung, Hawaii steht, ich glaube halt, dass jeder Profi oder dass man als Profi-Triathlet nur so und so viele Ironman-Rennen in sich hat oder Langdistanzrennen im Jahr in sich hat.
Ja.
Und wenn man Hawaii gewinnen will, glaube ich, dass es nicht unbedingt zuträglich ist, wenn man zwei Rennen macht. Und deswegen, ich glaube, der Patrick wird irgendwann rot starten. Da bin ich mir zu 99,9% sicher. Solange er in Hawaii gewinnen will und nicht jetzt mal schnell nach Kona irgendwo noch eine Validierung vornimmt, dass er sozusagen den Sommer dann frei hat, wird es halt wahrscheinlich auf dem Ironman-Rennen rauslaufen. Das ist einfach so. Und dann ist halt Ironman auch so, dass sie sagen, okay, wir möchten ganz gerne, dass es irgendwie das ganze Jahr, dass wir das kommunizieren und dass wir das transportieren. So eine Partnerschaft ist es jetzt nicht, aber dass man dann halt dann da auch bei zwei, drei anderen Rennen startet.
Mhm.
Und in Summe dann das Paket, das ist natürlich dann auch schon irgendwo finanziell nicht unerheblich und interessant.
Ja. Das heißt, es spielt auch schon eine gewisse Rolle, also wenn Rot jetzt vielleicht ein bisschen mehr bieten würde, da gäbe es die Überlegung, auch mal da anzutreten und Frankfurt zum Beispiel mal sausen zu lassen.
Man sollte nie sagen.
Ja. Ja. Das sind Entscheidungen, die du, also wenn man deine Vita liest, ja wahrscheinlich öfter mal getroffen hast. Also du hast in Harvard studiert, dort einen Abschluss gemacht, warst als Investmentbanker tätig mehrere Jahre. Erzähl mal aus deinem Leben abseits des Sports, was du vor dem Sport gemacht hast.
Vor dem Sport gibt es ja gar nicht.
Ja. Oder vor der Zeit als Manager.
Ja, ja. Na gut, also ich bin ja mein Leben lang letztendlich geschwommen,
ja,
und war Nationalmannschaft und dann eben kam der Amerika-Aufenthalt dazu, die 5 Jahre. Naja, und wenn man dann im letzten Jahr in Harvard, kommen dann halt viele große Firmen an die Uni und rekrutieren dort aktiv. Das heißt, man muss sich eigentlich, das ist nicht um den Job kümmern, sondern man bekommt eigentlich nur Angebote auf den Tisch gelegt und kann irgendwo aussuchen. Das ist schon echt eine traumhafte Erfahrung, eine schöne Erfahrung. Und damals war es eben so, ich habe 2000 Abschluss gemacht und damals ist man entweder ins Consulting gegangen, ins Investment Banking oder gut, ein paar sind noch in die Regierung gegangen von unserer Abschlussklasse. Und Regierung war jetzt für mich keine Option. Zum einen war ich kein Amerikaner, zum anderen, ja, also wollte ich das nicht.
Ja.
Consulting war immer mit so viel Reisen verbunden, oder zumindest hatte ich habe ich einen Freund, der war bei McKinsey und die waren halt immer unterwegs. Mhm. Und das fand ich auch nur bedingt spannend. Und dann blieb halt Investment Banking übrig. Und dann war ich plötzlich ruckzuck an der Wall Street. Und das war schon auch mit, also die Harvard-Jahre waren super spannend, habe ich wahnsinnig viel gelernt und auch wahnsinnig interessante Menschen getroffen. Mhm. Und da ging es eigentlich so auch in New York an der Wall Street weiter. Klar ist es dort irgendwo auch Geld getrieben, keine Frage. Ich bin froh, dass ich es mal erlebt haben durfte. Aber ich habe dann schon relativ früh gemerkt, dass Geld zwar schön und gut ist, aber es halt nicht meine Leidenschaft war. Mhm. Also da in der Finanzbranche da mein Leben zu verbringen.
Ja.
Und ich hatte immer noch so mein Herz schlug halt immer für den Sport. Und damals kam ich eben dann einen Freund besuchen in New York und hat sich für einen Triathlon angemeldet in der Karibik.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Mensch du, ich flieg mit. Und dann war es eben so, dass ich gesagt habe, naja, also im ersten Jahr Urlaub ist in der Wall Street nicht so gerne gesehen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich mitmachen. Und so kann ich das dann meiner Chefin verkaufen.
Ja.
Und dann habe ich so ein bisschen das Wort, gab es ja damals, hießen die noch Half Ironman.
Mhm.
Dann habe ich das Half ein bisschen runtergeschluckt. Dann habe ich gesagt, I'm gonna do Ironman. Ironman. Und dann, ja, ja, klar, logisch, kriegst eine Woche Urlaub. Und so kam ich da eigentlich dann wieder in den Sport rein.
Ja.
Und dann hat er mich einfach nie losgelassen. Und dann, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt so die Triathlon-Branche an sich anschaue, wer da so alles rumwerkelt, glaube ich schon, dass ich mit den Unternehmungen, die ich in dem wirtschaftlichen Bereich im Triathlon angestiftet habe, schon ein gewisses Maß an Professionalität mitgebracht habe, um das Ganze auch eben professioneller zu machen und um auch die Branche ein bisschen professioneller zu machen. Und das ist eigentlich das, was ich in den Jahren als Banker gelernt habe, wie man ordentliches Business macht, wie man Verträge abschließt und einfach professionelles Arbeiten. Weil da sieht man, also hat man gerade jetzt, ich bin ja jetzt auch jetzt 15 Jahre in Triathlon, am Anfang, also da hast du ja gewonnen, wenn du einfach nur geliefert hast.
Ja.
Ja, und deswegen war das eine wahnsinnig gute Ausbildung für die Zukunft.
Hm. Ja. Okay, das heißt, gibt es da noch auch für dich viel Potenzial jetzt nach oben als aus wirtschaftlicher Perspektive im Triathlonsport? Wenn du gesagt hast, du hast selbst ein bisschen Professionalität reingebracht, was sind so deine Ziele jetzt für die nächsten Jahre in der Richtung?
Also ich glaube, dass das Selfish zunächst mal jetzt als Marke sehr gut etabliert ist.
Hm.
Wir sind da positioniert, wo ich es immer gesehen habe, wirklich im Premium-Segment. Wir bringen gute Produkte, wir leisten guten Support, guten Service und wir haben Spaß bei der Sache. Und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Faktoren, dass man da auch wirklich Spaß dabei hat.
Hm.
Ich sehe Sailfish weiterhin als Marke, die ja im Wasser geboren wurde und auch irgendwo im Wasser bleibt. Geografisch ist noch einiges auf der Welt zu erobern oder aber das muss alles wirklich auch genau durchgedacht sein. Und wir sind jetzt zum Beispiel noch nicht in Nordamerika, Aber ja, Nordamerika can make you or it can break you. Und ich bin auch nicht mehr bereit, jetzt mit Anfang 40 irgendwie die Bank zu riskieren,
ja,
und da alles auf eine Karte zu setzen. Von daher eins nach dem anderen. Wir sind in den letzten 10 Jahren sehr gesund gewachsen, glaube ich. Und die Strategie werde ich weiterverfolgen und da keine Harakiri-Geschichten machen. Ja, und ansonsten, es gab schon das eine oder andere Übernahmeangebot. Aber die nächsten 10 Jahre, glaube ich, möchte ich das auf jeden Fall erstmal so weitermachen. Mhm. Und klar, mein Ziel ist es schon, das Geschäft nochmal mindestens zu verdoppeln.
Ja, du hast vorhin mal angesprochen, die Zeit nach auch Patrick, nach Patricks Profikarriere. Kannst du dir auch da weiterhin dann noch eine Zusammenarbeit vorstellen, dass ihr weiterhin einen gemeinsamen Weg geht?
Absolut. Ich denke, es kommt dann auch auf die Ziele an, mhm, ja, und wer welche Ziele verfolgt. Und wie in jeder guten Partnerschaft, Ehe, wie auch immer, wenn die großen Ziele die gleichen sind, dann wird wahrscheinlich auch der Weg zusammen stattfinden. Aber wenn Patrick, keine Ahnung, irgendwann mal nach München zieht, weil er lieber beim Fares wohnt, oder vielleicht nach Hamburg, ich weiß es nicht. Gut, eine räumliche Trennung, denke ich mal, macht noch keinen Unterschied in so einer Sache. Aber ich glaube, zunächst mal ist der Hauptfokus auf Titelverteidigung Hawaii. Und es ist wirklich so, dass erschreckend wenig Zeit immer übrig bleibt, sich über solche strategischen großen Fragen Gedanken zu machen. Weil letztes Jahr nach Hawaii war erstmal 4 Wochen Ausnahmezustand irgendwie oder 6 Wochen.
Ja.
Dann war plötzlich Weihnachten und dann war er plötzlich wieder im Trainingslager und dann ist er wieder weg.
Ja.
Und dann ist er auch für mich nicht greifbar, ist auch völlig in Ordnung.
Ja.
Aber ich sag mal so, das Thema Karriereplanung, da muss man einen richtigen Zeitpunkt erwischen und dann, dann müssen die Vorstellungen passen und dann kann man das auch als lebensbegleitende oder über eine lange Zeit begleitende Partnerschaft machen.
Aber ihr habt euch da bisher noch keinen Rahmen gesetzt. Also du hast ja gesagt, da ist noch Potenzial, mindestens 6 Jahre oder auch noch mehr professionell als Triathlet aktiv zu sein. Da gibt es auch keine Vereinbarung zwischen euch, oder?
Nein, also wir haben natürlich zwischen ihm und zwischen meiner Firma gibt es natürlich einen Vertrag.
Ja, klar, ja. Ja,
aber der ist auch offen und über den Sport hinaus nicht. Ja. Also ich glaube, da steht sogar irgendwas drin von, dass angestrebt wird, eine lebenslange Partnerschaft oder sowas, eine Klausel. Aber ja, also letztendlich hilft der beste Vertrag nichts, wenn nicht beide Parteien in eine Richtung schauen. Und dann brauchst du auch keinen Vertrag. Wenn der eine nach links guckt und der andere nach rechts guckt, dann muss man getrennte Wege gehen. Ich habe extrem in meinem Geschäftsleben extrem wenige Verträge gemacht, sondern meistens sind es Handschlagdeals oder sind es eine Mail hin und eine Bestätigungsmail zurück. Und wo ich dann immer auch ganz klar sage, das ist unser Ziel und da gehen wir hin und brauche ich jetzt keinen Vertrag dafür.
Ja.
Und wenn es mal nicht mehr so ist, dann müssen wir halt getrennte Wege gehen. Mhm. Ja. Aber momentan läuft es, glaube ich, ganz gut. Ja.
Das ist in der Triathlon-Branche allgemein so, oder? Das ist sehr familiär alles, man kennt sich und da reicht auch schon mal ein Handschlag, oder?
Ja, also ich meine, zum einen geht es ja dann auch jetzt nicht irgendwie um die Megasummen. Mhm. Das ist halt dann im Vergleich im Banking was anderes.
Ja.
Da sollte man dann wahrscheinlich schon einen Vertrag haben.
Ja.
Und zum anderen, ja, man kennt sich. Braucht man eigentlich in den wenigsten Fällen.
Mhm.
Nur wenn man Athleten sponsert, dann sollte man einen Vertrag haben. Weil die vergessen schnell die Athleten.
Ja. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch. Wünsche dir viel Erfolg beim Schwimmen auf Hawaii, dass dein Ziel erreicht wird. Und willst du uns eine Prognose geben, wie das Rennen ausgeht im Oktober? Oder?
Ich bin schlecht mit Prognosen. Ich bin ganz schlecht mit Prognosen. Aber ich glaube, also wenn alle fit sind, wenn alle wirklich gut in das Rennen reinkommen und keiner verletzt ist und jetzt. Gut, natürlich geht es dann später los, wie viel Wind, wie viel Wellen sind im Ozean, wie viel Wind ist auf dem Highway. Aber ich glaube, es könnte dieses Jahr mal ein richtig enges Ding werden,
ja,
hinten raus. Ich glaube, das könnte mal so richtig bis zur Linie.
Herzschlagfinale auf der Laufstrecke.
Könnte mal passieren.
Okay, ja. Wir sind sehr gespannt.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.